Adlerblick Podcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Schmaler. Die meisten kennen mich als denjenigen, der diesen Podcast vor mittlerweile fast 2 Jahren ja ins Leben gerufen hat. Und ja, wir nähern uns immer mehr der 100. Folge. Ich muss mir so langsam aber sicher mal Gedanken machen, wen wir zur 100. Folge ja dann auch einladen. Ja, vielleicht alle zusammen irgendwie. Wir müssen so ein Medley machen irgendwie aus den Highlights der letzten 2 Jahre auch. Wäre vielleicht auch noch mal eine spannende Idee, weil wir hatten wirklich, muss man sagen, sehr, sehr viele tolle Gäste hier in den letzten beiden Jahren. Menschen, die über den CEC-Prozess erzählen, Unternehmer, die ihre Erfolgsstory berichten. Wir hatten natürlich ganz viele unserer Experten eingeladen, die natürlich zu anderen relevanten Themen was sagen können. Und wir haben immer wieder unsere Consultants ja zu Gast, die natürlich auch über den Prozess berichten können, aber die auch noch ganz andere Themen ja berichten können, die spannend sind. Und da baue ich die Brücke ja zu unserer heutigen Ausgabe, weil heute ist einer unserer Consultants ja zu Gast und der hat aber noch viel mehr drauf, außer dass er den CEC-Prozess ja macht. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wir haben heute wirklich ein richtig geiles Thema. Und zwar, es geht um Werte. Das ist ja im Rahmen unseres CEC-Kontexts ein Thema, womit wir uns alle intensiv beschäftigen. Aber es geht um Wein und Werte. Und dazu spreche ich heute mit Kiyum Kukli. Freuen sich alle auf viele neue Erkenntnisse und ein spannendes Gespräch in unserer heutigen Ausgabe.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Jawohl.
Ja, lieber Cookie, einen schönen guten Tag. Kiyum Kukli, ich habe dich gerade schon angekündigt. Und alle, die dich kennen und mit dir zu tun haben, nennen dich Cookie. Und genau, die Podcast-Hörer, die oder Podcast-Seher sehen deinen Daumen nach oben. Und ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute für die Ausgabe. Und wir haben mal wieder einen besonderen Zeitpunkt gewählt. Es ist 8 Uhr morgens in Frankenberg. Und wir sind im Rahmen unserer CIC-internen Trainingslagertage 2024. Wir haben schon 2 spannende Tage, glaube ich, hinter uns ja gebracht. Und heute ist der 3. Tag dran. Und da geht es gleich um 9 Uhr los. Und da haben wir gesagt, bevor wir gleich hier wieder zur Tat schreiten, wollen wir beide noch mal einen Podcast aufnehmen. Allerdings, das war keine Spontanaktion, das muss ich an der Stelle auch noch mal sagen, sondern das Thema haben wir schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Und weil ich ja beobachte, was du so machst und was du ja sonst noch außer unserer CEC-Aktivitäten so alles treibst. Und deswegen habe ich gesagt, darüber müssen wir mal sprechen. Und ja, deswegen lass uns loslegen. Aber ich will dir natürlich erst noch mal das Wort geben. Einige haben vielleicht unsere letzte Ausgabe auch gehört, die wir beide zusammen gemacht haben. Da hast du ja ganz viel über das Thema Gastgeber ja gesprochen, was ja auch deine Passion ist. Da kommst du ja her. Aber Cookie, jetzt stell du dich erst mal vor, wer bist du, was machst du? Und dann gehen wir in das Thema rein.
Jawohl, vielen, vielen Dank, Andreas. Kiyum Kukli ist der Name, knappe 40 Jahre jung, aus dem Frankfurter Raum. Ja, den Adler im Herzen. Passt
In
auch ganz
doppelter
gut.
Hinsicht, in doppelter Hinsicht.
Passt auch ganz gut zu deinem Unternehmenslogo und auch dem Adlerprozess. Ja, ökonomischen Hintergrund, BWL studiert, ein paar Jahre in der Buchhaltung tätig gewesen, im Controlling, hat mir aber immer wieder ein bisschen was gefehlt und ich habe gemerkt, der Bezug zu Menschen, gerade in der Gastronomie und da reden wir zwar von Servieren, von Kellnern, von Bedienen, jedoch erinnert sich, glaube ich, jeder von uns an einen wunderschönen Abend, den er in einem wunderschönen Lokal hatte. Und wenn der Kellner sein Handwerk versteht und den Gast versteht und dann noch auch die Zutaten oder auch die Getränke gut in Kombination anbieten kann, dann macht er einen wunderschönen Abend. Und ich bin jetzt knappe 20 Jahre in der Gastronomie gewesen, habe verschiedene Hotels und auch Locations begleiten dürfen. Und zum Gipfel meiner Zeit habe ich die Sommelier-Ausbildung machen dürfen. Und aus dieser Zeit und auch aus dem ökonomischen Hintergrund und auch den Wert Mensch in wirtschaftlichen Kontexten, in Unternehmen, rücken bei mir immer mehr in den Vordergrund. Und ich suche natürlich nach Möglichkeiten, die Welt, wie sie mir gefällt, ein wenig besser in Kontext zu bringen, zu verstehen und habe in den letzten Ja, Zeiten immer häufiger festgestellt, dass Prinzipien und Fähigkeiten, die mich als Sommelier und Gastgeber befähigt haben, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in anderen betriebswirtschaftlichen Kontexten hilfreich sein können, wo ich auch Mitarbeiter und Führungskräfte anhand vom Beispiel Wein ein bisschen mehr sensibilisieren konnte, was, sage ich mal, der Mensch und auch Themen, die ihn im wirtschaftlichen Kontext bewegen, beeinflussen können.
Ja, vielen Dank erstmal dafür für deine einleitenden Worte und da freue ich mich auch wirklich, gleich mit dir drüber zu sprechen. Ja, also deine Passion zum Thema Gastgeber sein, die haben wir ja beim letzten Mal sehr ausgiebig auch besprochen und das kann ich nur bestätigen. Das war ja auch mit einer der Gründe, warum du bei CEC auch gelandet bist. Ja, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre
Ja.
und also ich habe dich oft im Service natürlich erlebt, ja, wenn du in der Sonne, einem der renommiertesten Häuser, sicherlich in Deutschland kann man sagen, mit hoch ambitionierten Rahmenbedingungen, wenn du da im Service warst und wirklich alle immer gesagt haben, wenn der Herr Lee da ist, dann ist es einfach besser, ja. Und das hast du auch von unseren CEC-Consultants, wir haben ja oft Veranstaltungen in der Sonne gemacht oder auch von unseren Klienten, die da waren, hast du immer dieses Feedback bekommen. Und weil du es auch wirklich gelebt hast an der Stelle und das auch immer wieder, nicht nur mal, weil du eine gute Tagesform hattest, sondern weil es immer so war, also mit einer hohen Qualität und Beständigkeit über viele Jahre. Und das war schon wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und aber was du im Hintergrund natürlich machst, dass du studierter Betriebswirt bist und so weiter, das wusste natürlich keiner, sondern wir haben gedacht, du bist eine gute, engagierte Servicekraft, ja. Aber was wie gesagt, was dich ausmacht und welche Hintergründe, das haben wir natürlich dann erst später erfahren. Und ja, und dann bist du ja zur CEC gekommen. Und erzähl mal so kurz, bevor wir einsteigen, was so deine Erfahrung. Du hast ja schon einiges jetzt bei CEC auch gerockt, muss man sagen. Du warst auch schon bei vielen Klienten unterwegs, auch in spannenden Rahmenbedingungen. Gib unseren Hörenden, Sehenden mal so einen kleinen Überblick darüber, über deine bisherigen CEC-Tätigkeiten.
Auf jeden Fall und total gerne. Mir ist immer wieder ein Leitsatz auch in den Vorstellungen von CEC aufgefallen und das hat mich auch irgendwo getriggert. Stellen Sie sich vor, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin. Gerade in der Gastronomie hatte ich ganz oft Tage, wo sage ich mal, auch es war nicht nur körperlich manchmal anstrengend, sondern auch psychisch anstrengend. Und wenn dann, sage ich mal, die interne Teamstruktur nicht so ganz den Halt gegeben hat, den es für die Leistung beim Gast erfordert hat, dann hat das ganze System ein wenig gewankt und es war schwierig für jeden Beteiligten. Und bei CC habe ich gemerkt, dass nicht nur dass das Unternehmerische, das Erfolgs, das Zahlentechnische im Vordergrund steht, sondern bei CC wurde gelebt oder es wurde verschiedenen Techniken, Prozessen erläutert, dass das der Mensch zentral im Mittelpunkt jeder Leistung und auch jeder Qualität steht. Und das hat mich einfach weiterhin begeistert, weil ich auch immer der Meinung war, Mensch ist im Vordergrund. Mensch gemeinsam, Mensch Ziele, Mensch Qualitäten zu schaffen und auch gemeinsam Dinge auch zu bewegen. Das macht viel mehr Spaß, wenn man gemeinsam versucht, Dinge auf den Weg zu bringen. Und da habe ich den Adlerprozess auch noch viel tiefer kennenlernen dürfen und habe gesehen, dass das jegliche Stufen, jegliche Techniken, jegliche Meetings nicht so einfach nur hineingesprochen, sondern wirklich inbrünstig vom Kern wirklich darauf abzielen, den Menschen abzuholen und das in einem harmonisierenden, funktionierenden System zu sehen. Und das begeistert mich nach wie vor.
Ja, ich habe mir natürlich mal Gedanken darüber gemacht, wie wir den Weg jetzt so gehen und die Brücke bauen, auch zum eigentlichen Thema für heute. Und jetzt würde ich gerne mal den Pass weiterspielen. Ja, das passt ganz gut. Du warst ja nun jetzt in den letzten Jahren für uns im Einsatz in Branchen, die dir jetzt aufgrund deiner Tätigkeit nicht so fremd sind. Ja, das heißt, wir dürfen ja da auch an der Stelle, glaube ich, dürfen wir Namen nennen. Das ist ein Ort, dann für unsere CEC-Klienten ja auch, glaube ich, mehr als in Ordnung. Wir posten es ja auch und so. Du warst zum Beispiel bei Fischer am Ammersee, hast die mit ihren Mitarbeiter-Workshops auf Great Place to Work vorbereitet. Eine Branche, die du kennst. Ja, du warst bei Mintrops, ja, hast in der Hotellerie und Gastronomie Workshops gemacht mit den Mitarbeitern. Du warst bei Hardys, ja, große Fitness-Dienstleistungskette unten am Ammersee. Und so weiter. So, aber jetzt, du warst ja auch bei Klienten im Einsatz, ja, da müssen wir jetzt vielleicht nicht die Namen nennen, wo wir sagen, Baubranche, auf einmal, oder Industrieunternehmen, Stahlindustrie, ja, wo du wie man immer so schön sagt, mit vielen Menschen in blauen Anzügen, ja, da auf einmal zu tun hast und wo vielleicht solche Themen erstmal ganz fremd sind und die sagen, hey, was wollen die jetzt da von mir? Workshops mit Leitbild, mit Werten und so weiter. Auf welchen Resonanzboden bist du da gestoßen oder wie ist es da angekommen, wenn du über das Thema Werte sprichst?
Werte, viele fragen sich so, was hat einen Wert, was das Unternehmen jetzt versucht, auf den Weg zu bringen, mit mir persönlich im Alltag zu tun. Dann sind wir zwar in einem Konglomerat von mehreren Consultants, auch in verschiedenen Kunden tätig. Dennoch stelle ich mich natürlich als Person vor und dann kommt auch noch der Gastronomie-Hintergrund und dann noch der Sommelier. Ein paar wissen auch, was dann damit anzufangen. Und die fragen sich so, was macht der hier? Und was hat dann Wert mit mir zu tun? Und dann versuche ich denen zu erklären, hey, jeglicher Eindruck, den ihr von eurem Arbeitgeber habt, von eurem Team habt, von eurem Arbeitsalltag habt, der geschieht nicht zufällig. Der genauso ähnlich, dann manche hören zu, manche nicht mehr, dann ähnlich wie bei Wein. Wenn du ein Weinglas hast, du wirst normalerweise, wenn es ein guter Wein ist, auch teilweise von einer gewissen Komplexität erschlagen. Und dann vergleiche ich ganz oft, hey, auch ihr, ob ihr wisst oder nicht, habt eine Kultur im Unternehmen, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr zu Kunden seid, wie ihr zu Mitarbeitern seid. Dann versuche ich denen auch ein bisschen zu erklären, wie zum Beispiel ein Wein hergestellt wird,
Warte mal,
aus welcher
Cookie, warte mal, Cookie,
Maschine.
ganz, ganz,
Ja.
ich bremse da noch mal ganz kurz ein, ja, bevor du auf das Weinthema gehst, weil die Brücke, ich
Ja.
finde die sehr, sehr wichtig und sehr spannend und da will ich auch gleich natürlich genau da in das Thema will ich reingehen, ja,
Ja.
aber ich will eine Frage vorher noch mal mit dir kurz erörtern. Wenn du, wie gesagt, du bist mit Menschen im Einsatz, ja, sag jetzt mal, in der Dienstleistung sind, im Service sind und so weiter, also Fitnessbranche, Hotellerie, Gastronomie und so weiter. Aber jetzt bist du in einem Workshop da in einem Unternehmen mit Menschen, die stehen in der Nachtschicht, ja, an der Maschine. Ja, und wo holst du die ab oder wie kannst du die abholen erstmal, dass die sich überhaupt, also bevor du jetzt mit Wein anfängst, dass du sich überhaupt erstmal für das Thema Werte interessieren? Also kannst du die da öffnen, dass die sagen, auch Werte sind für mich, also ey, ich gehe da zur Nachtschicht und stehe da an der Maschine und was wollen die jetzt hier mit Werten? Ja, also mein Wert ist, dass ich mein Gehalt, meinen Stundenlohn bekomme und das pünktlich bezahlt kriege und dass die Maschine funktioniert. Sind das Werte dann in dem Falle oder um welche Werte geht es diesen? Oder wo kannst du die mitnehmen auf die Reise dann?
Ja. In der Hotellerie wird in der Nachtschicht oft auch die Abrechnung gemacht und ein Riesenapparat an Zahlen durchstoßen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach nur sitzt und wartet. Es ist schon hochkomplex und dann noch nachts so eine Leistung zu erbringen, ist schon wirklich hoch respektabel. Ich glaube, Geld kann man einfacher verdienen. Wenn man aber sich dahinstellt und sagt, hey, ja, und wenn auch nachts irgendjemand anruft und noch irgendein Problem hat oder irgendwas braucht, dann sich dahinzustellen und sagen zu können mit deinem Lächeln, hey, du bist bei mir willkommen, du bist bei mir genau richtig. Dieses Gefühl zu vermitteln hat viel mit Leidenschaft und auch mit sehr viel mit Werten zu tun, zu denen du stehst, den du darstellen möchtest und den du im Unternehmen auch repräsentieren möchtest. Und umso schöner ist es, wenn ein Unternehmen ähnliche oder gleiche Werte hat wie du persönlich. Du gehst ja auch jeden Tag auf Arbeit, du brillierst jeden Tag, du versuchst Leistung zu geben, mal besser, mal schlechter und all diesen tosenden Zeiten trotzdem, sage ich mal, sich treu zu bleiben und dann noch vielleicht irgendwann festzustellen, dass das Unternehmen auch Werte hat, zu denen es steht, macht ein Leistungserbringen, finde ich, sehr, sehr viel einfacher.
Und da sprichst du die Leute an. Also ich fand das jetzt mal sehr spannend, was du gesagt hast. Das stimmt, ja. Ich meine, ich komme ja ursprünglich aus der Fitnessbranche und früher haben die Leute immer zu mir gesagt, wenn ich auf der Trainingsfläche oder so unterwegs war, oh, ihr habt ja einen geilen Job. Also ein bisschen hier über die Trainingsfläche laufen und die Leute glücklich machen. Und die wussten ja auch immer nie, was alles dahinter steht, ja. Oder wenn jemand in Robinson Club geht und immer, das ist der coolste Arbeitsplatz ever, ja. Aber wenn die wüssten, morgens um 6 aufstehen, um irgendwelche Trainings zu machen, machen, abends um 12 noch die Abrechnungen oder was weiß ich was, also und am Wochenende durcharbeiten, und 16-Stunden-Tage, also das ist keine Chill-Area, ja, sozusagen, ja.
Richtig.
Aber gut, dass du das nochmal sagst, ja, also auch in der Gastronomie ist es ja so, also es ist ja nicht nur das, was du vorne an der Front siehst, ja, aber wenn du jetzt nochmal, ich will da einfach nochmal auf diesem Thema draufbleiben, wie schaffen wir es, die Leute in der Industrie, in Bauunternehmen und so weiter, zu solchen Themen ja mitzunehmen, dass die sich auch anfangen, mit den Werten zu beschäftigen, ja, die Werte, die in einem Unternehmen da vielleicht definiert sind oder bis dahin noch nicht definiert sind, aber das einfach die Öffnung dafür zu kriegen, dass die nicht sagen, das ist ja alles Käse, was wollen die jetzt hier mit so einem Firlefanz, ja.
Ein wichtiger Wert, der das Ganze anstößt und auch die Tür öffnet, ist für mich Transparenz. Ich habe mal gehört, wenn ich weiß, wo er hin will, darf sich nicht wundern, dass er irgendwo landet. Ein Unternehmen, das sich vielleicht, hoffentlich, ein Ziel gesetzt hat, das vielleicht auch nicht in nächster Zukunft, sondern vielleicht so in 5 bis 10 Jahren eine Vision, sag ich mal, aufstellt, der kann sich und darf sich und muss sich überlegen, wie er dann auch in 10 Jahren dort landen möchte, wo er hin möchte. Natürlich kann er das im stillen Kämmerchen machen, für sich entscheiden und Leuten Geld in die Hand drücken, marschier, geh. Ähnlich wie in der Seefahrt, wenn du denen sagst, hey, fahr nach Korea, fahr nach irgendwo hin, der wird es machen. Vielleicht mal besser, mal schlechter, aber wenn du ihm zeigst, wie schön die Weite eines Meeres sein kann und warum wir da hingehen möchten und den Seefahrer dazu abholen, was diese Reise eigentlich bedeutet, und dann die ganze Mannschaft, der Seefahrer auch noch schafft zu motivieren, hey, wir haben was vor, wir möchten was erreichen, wir wollen was schaffen. Dann macht doch diese ganze Unternehmung, dieses Schiff einfach sehr, sehr viel mehr Sinn. So vergleichen wir das auch ab und an mit einem Leuchtturm. Wenn du ein Ziel hast und dich vielleicht an einem Leuchtturm orientieren kannst, nicht an den Klippen zerschellen möchtest oder auch ganz genau weißt, der Leuchtturm muss rechts von dir sein, damit du auf Kurs bleibst, dann ist es ja für die Seefahrer, für den Auftraggeber und auch für das Ergebnis sehr, sehr viel einfacher. Und das hört sich so einzeln gesprochen, so einfach und so, ich sag mal, banal an. Aber im ganzen Kontext von der Seefahrer hat persönliche Wünsche, Bedürfnisse, auch der Unternehmer hat gewisse Ziele und gewisse Dinge, die er erreichen möchte. Und wenn wir das alles im Kontext betrachten, dann macht es total Sinn, mit den Mitarbeitern, mit den Unternehmern einen gemeinsamen Schuh, einen gemeinsamen ja, Weg, eine Reise anzutreten, wo es nicht heißt, hey, ich mach meins, du machst deins, sondern lass uns doch mal schauen, wie wir gemeinsam auf dem Weg es schaffen.
Ja, sehr schön. Also ich allein schon, wie du das erzählst, Cookie, und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du da in einem Metallbauunternehmen da sitzt und 20, 25 altgediente Stahlbau-Mitarbeiter sitzen da um dich rum und du fängst die da an abzuholen zu solchen Themen. Also ich habe viel Positives gehört aus den Workshops heraus. Ich habe die Mitarbeiter ja dann bei entsprechenden anderen Terminen, Auftaktveranstaltungen oder so getroffen. Und die haben mir alle erzählt, dass sie am Anfang schon erst gedacht haben, was bist du für ein verrückter Vogel? Ja, und dann aber nachher alle gesagt haben, wie überragend das war und was das bei ihnen ausgelöst hat und dass sie ganz anders darüber nachdenken auf einmal. Und da hast du die Menschen schon mitgenommen. Also von daher, ja, finde ich ist super. Und jetzt lass uns genau, du hast gerade eben schon angefangen, sorry, dass ich dich da nochmal gebremst habe, aber das war mir nochmal wichtig in dem Schritt. Jetzt aber die Verbindung Wein. Also ich hatte erst überlegt, ich meine, ob wir ein Weinglas hier noch mit dazu nehmen und das nochmal in die Kamera halten. Aber da habe ich mir gedacht, oh nee, um Montagmorgen, nee, Mittwochmorgen um 8 Uhr, das könnte vielleicht einen verkehrten Eindruck hier auslösen, was bei CEC so alles los ist. Ja, aber die sitzen da morgens und trinken schon Wein. Aber ja, jetzt kommen ja so ein bisschen deine Welten zusammen. Das Sommelier, du hast es gerade gesagt, ja, und dann aber auf der anderen Seite, ja, reden wir hier über Werte und Werte-Workshops. Und jetzt nimm uns mal mit, Cookie. Jetzt nimm uns mal mit auf die Brücke. Wie bringst du das zusammen? Was hat das miteinander zu tun, Wein und Werte?
Ich habe über die Jahre festgestellt, dass viele Prinzipien, die mich als Sommelier befähigen, meinen Job zu machen und auch gut zu machen, auch sich extrem gut metaphorisch auf eine Metaebene bringen lassen und ähnlich wie im Benchmarking sich, sage ich mal, Analogien auch in Richtung Unternehmen und auch Werten abbilden lassen. Ein Sommelier ist ja jetzt nicht nur ein reiner Verkoster, Trinker, sondern er nimmt zuallererst mal wahr, was ist im Glas, welche Farbe hat es, wie schimmert er, wie ist die Viskosität, die Textur, wie riecht der Wein, um einfach mal sich auch dem Wein zu öffnen. Und so ähnlich geht es mir auch ganz oft, sage ich mal, mit branchenfremden Unternehmen. So, es kann fremd sein, aber Mensch bleibt Menschen, auch diese Menschen, da vibriert etwas. Und wenn ich dann in so einen Tag mal reingehe und mir die Menschen anschaue, die erste Begrüßungsrunde mache, hey, warum seid ihr hier? Warum bin ich hier? Da erstmal so ein bisschen zu erahnen, mal dran zu schnuppern, hey, was ist es? Was hier gerade, sage ich mal so, die Kultur, die Werte, die Menschen gerade ausmacht. Dann gehe ich nochmal einen Ticken weiter. Es geht ja nicht nur immer nur um Mitarbeiter, es geht ja auch um die Art, wie manchmal Kunden uns wahrnehmen, so die erste Anbahnung, wenn sie sich auf uns oder auf eine Firma einlassen, mit was für einem Gefühl gehen sie ran? Was für ein Gefühl geben wir den Kunden, die sich vielleicht für uns interessieren? Danach nimmst du ja den ersten Probierschluck und schaust so, hey, das, was du vorher gerochen hast, bestätigt sich das? Wie ist der erste Eindruck? Macht es Bumm? Macht es Wow, oder ist es erstmal so, hey, ich habe in der Nase mehr erwartet? Und so ähnlich geht es auch, sage ich mal, zum Beispiel neuen Mitarbeitern, die Bewerbung hatten und dann im Onboarding sind und die ersten Tage haben und sich dann so überlegen, hey, was passiert hier gerade? Ist das schön? Ist das nicht schön? Das sind alles Eindrücke, die du beim Wein auch teilweise hast, so erster Schluck genommen, Eindruck. Und auch andere Menschen, die, sage ich mal, in dein Unternehmen kommen, haben ein Produkt gekauft, haben angefangen bei dir zu arbeiten, mit was für ein Gefühl das sozusagen verbunden wird. Und dann, wenn du den Wein ein wenig im Mund spielen lässt, und dann gibt es natürlich dieses Swirlen, also du ziehst Luft durch, versuchst du zu schauen, wie stark ist die Leistung? Also gibt es noch eine weitere Entwicklung? Ist es eine gewisse Dynamik? Und das kann man auch super mit Menschen vergleichen, wenn sie in einen neuen Betrieb gekommen sind und die ersten Einarbeitungstage hatten und wenn es so Richtung Leistungszeitraum geht, wie schmeckt das Unternehmen? Jetzt mal ganz einfach gesagt. Und auch beim Wein irgendwann, entweder spuckst du aus oder du schluckst. Dann gibt es einen Abgang, ein Finish. Und auch in der echten Welt, sage ich mal, gibt es ja auch Situationen, wo Kooperationen enden, wo auch Mitarbeiterschaften dann irgendwie zum Ende kommen. Und das nennt man dann Offboarding. Und dann ist auch die große Frage, hey, der Wein kann bis dahin super gewesen sein. Und auf einmal, zack, bumm, ist er weg. Manchmal erfrischend, schön, danke für die Erlösung. Manchmal aber auch total schade, weil der hat bis dahin so geil performt und dann ist der einfach weg. Und aber wenn er dann samtig und wirklich mit einem so Nachhall und wirklich seidig so abgeht und du ganz genau noch so weißt, so wie so, du winkst noch so mit einem Taschentuch hinterher und du hast so eine Art, ja, schon was die Tragik da drin. Und wenn Mitarbeiter manchmal auch gehen und dann aber trotzdem noch an die schönen Zeiten sich erinnern und das alles, sage ich mal, noch schön in Erinnerung bleibt, dann ist es, sage ich mal, ein Wein, der extrem gut war und auch extrem qualitativ hochwertig war, wo ich dann auch sage, hey, sogar das Offboarding haben die geil hingekriegt.
Wow, ja, super schön erklärt, Cookie. Also erzähl weiter, ja. Da darfst du gar nicht aufhören zu sprechen. Ja, das ist ja, also ich habe da ein bisschen Gänsehaut, ja, gerade. Ja, also das ist ja wirklich, ja, Wahnsinn. Ja, so ist es. Genau, das ist die Verbindung. Ja, aber jetzt du bist ja Sommelier. Ja,
Ja.
das heißt, du hast ja eine ganz andere Wahrnehmung dazu, du hast einen anderen Bezug dazu, ja. Was bedeutet das für eine Führungskraft, für einen Unternehmer? Also muss ein Unternehmer Sommelier werden? Also im wahrsten Sinne des Wortes Sommelier seiner Mitarbeiter, seiner Kultur?
Er ist Unternehmer-Sommelier, weil ich finde, es gibt verdammt viele Fähigkeiten, die wir zwar im Sommelierwesen ausüben und auch trainieren, die aber auch ein erfolgreicher Unternehmer schon die ganze Zeit, weil er erfolgreich ist, schon erfolgreich gelebt hat. Ich sag mal so, Erkennen von Nuancen. Es sind wirklich, wenn du einen Wein farblich betrachtest, du hältst ihn normalerweise gegen eine weiße Oberfläche, um so viel Neutralität wie möglich zu wahren. Das sind Reflexe durch das Licht, wo du, sag ich mal, auch Farben vom Wein bestimmst oder auch im Aromarat. Ob es jetzt, sag ich mal, ob es jetzt, sag ich mal, der Apfel, jeder sagt, ich rieche Apfel. Dann gucke ich den erstmal an und frage ihn so, welche Farbe hat der Apfel? Er meint ja, okay, das ist eine Pink Lady. Dann gucke ich den nochmal an. Okay, wie jung ist der Apfel? Oder wie alt ist der Apfel? Und genauso geht es auch bei den Werten. Wenn ich durch ein Unternehmen gehe, wenn ich durch einen Bürokomplex gehe, wenn ich durch ein Großraumbüro gehe, es gibt Eindrücke, wo ich mir denke, so, da schwingen Nuancen mit. Und manchmal ist es klar, finde ich toll. Und manchmal denke ich mir so, wo kommt das her? Und dann auch da hineinzugehen und, sage ich mal, sensibel zu bleiben, wo welcher Wert gelebt wird, das ist total spannend. Und der Unternehmer, der kann auch, sage ich mal, die Techniken und Fähigkeiten eines Sommeliers, da viele auch weinaffin sind. Kurzer Disclaimer, ich will nicht unbedingt nur Wein verherrlichen, aber Wein hat eine gewisse Attraktivität und Mystik. Deswegen passt es ganz gut. Zudem ist es aber auch so, Wein entsteht ja nicht zack. Dass der Wein da ist. Es geht ja auch nicht nur um die Flüssigkeiten. Wein ist oft immer Ausdruck seiner Herkunft. Das Boden, das Wetter, der Winzer. Also ein Wein aus der Toskana schmeckt ganz anders wie ein Wein aus dem Bordeaux. Und das ist nicht nur, weil es zwei unterschiedliche Länder sind, sondern der Boden ist anders, das Wetter ist anders, die Flora Fauna ist anders, die Tiere sind anders, die Blumen sind anders, die Kräuter sind anders. Es ist so viel anders. Und ähnlich ist es auch bei Werten. Wo kommt das Unternehmen her? Wo will das Unternehmen hin? Entsprechend entwickeln sich, ob jetzt gewollt oder ungewollt, auch gewisse Werte. Und wenn man das Ganze aber, sage ich mal, auch bei Wein kann man viel ändern oder viele Stellschrauben anfassen, kann man auch Werte kultivieren. Und indem man Werte kultiviert, wird auf einmal eine gewisse Kultur und danach eine Identität klar. Und sobald die interne Identität steht, ist dann natürlich auch klar, dass nach außen hin plötzlich eine Positionierung da ist, wo man sich so denkt, wow, wo kommen denn die jetzt her? Das ist ja hart. Und wie viel Arbeit das vorher, sage ich mal, wie beim Eisberg im Untergrund war, dass sich die Spitze gebildet hat, dass das sehen nicht viele, aber das ist halt die Arbeit, die wir dann haben, um, sage ich mal, beim Baum die Wurzeln einmal anzupacken und zu schauen, wie schön und wie gut, wie gesund wollen wir werden.
Du hast gerade die Toskana genannt und ich glaube Bordeaux, ja.
Genau.
Mir ist da spontan irgendwie eingefallen, die Pfalz. Ja,
Ja.
also müssen dann auch Werte entsprechend in einer Region anders definiert werden. Also steht die Pfalz für was anderes als die als in der Toskana ist?
Absolut. Ich sag mal so, Werte sind immer ein Ausdruck. Ein Startup-Unternehmen wird wahrscheinlich einen Hauch andere Werte vielleicht benötigen, um zu ihre ersten Schritte zu bewältigen, wie, sage ich mal, ein Unternehmen, das vielleicht 100, 150 Jahre gestanden hat. Das ist ähnlich wie ein junger Wein, andere Nuancen oder andere Bedürfnisse hat oder auch Reben. Reben, total schönes Beispiel. Junge Reben drücken sich dann im Glas auch anders aus, wie sage ich mal, es gibt ja diesen Begriff alte Reben. Es ist leider und auch zum Glück so, dass wirklich alte Reben im Glas später einen total sehr viel fundierteren, sehr viel gesetzteren, sehr viel, ja, manchmal auch sehr viel komplexere Töne herausgeben können. Junge Weine, wirklich protzige, strotzige Weine, können natürlich in ihren jungen Jahren aber auch sehr viel Kraft, sehr viel Eleganz und sehr viel Schönheit darstellen. Und ähnlich glaube ich auch, wenn man sich am Anfang mit Werten beschäftigt, dann ist es manchmal so, okay, was sind denn unsere Basics? Wo sind unsere Grundpfeiler? Wer sind wir? Was wollen wir? Aber ein Unternehmen, das vielleicht das schon mal für sich erarbeitet hat und sich damit auch schon auseinandergesetzt hat, das ist grandios. Denn dann kann man sich auch von gewissen Ebenen, sage ich mal, in die nächste Ebene stürzen und sagen, hey, was brauchen wir, wenn wir was gut machen? Wie können wir es denn noch besser machen? Und was brauchen wir als Mitarbeiter, um, sage ich mal, dieses Schiff weiterhin gut heransteuern zu können?
Super spannend, ja. Cookie, ich habe gerade, mir gehen da ganz, ganz viele Gedanken, ja, durch den Kopf, ja. Und also bei einem Wein sagt man ja oft, ein Wein muss reifen, ja. Also ein Wein braucht ein paar Jahre, ja, der muss liegen und so weiter. Mir gehen gerade viele Dinge durch den Kopf. Mein Vater ist ja nun auch, viele kennen ja meinen Vater, Diplom-Ingenieur für den Gartenbau, und der hat quasi auch studiert. Und hat sich seit seines Lebens ganz, ganz intensiv mit dem Thema Wein, ja, beschäftigt. Und ich habe mit ihm viele Gespräche auch darüber geführt und konnte da auch viel für mein Leben, ja, mitnehmen auch. Und deswegen, ja, mir gehen da gerade viele Bilder durch den Kopf. Wenn eine Kultur, ja, eine Wertekultur, wir hatten jetzt gerade ein Erlebnis, ja, wir haben bei Jökel, beschäftigen uns ja sehr viel auch mit dem Wertethema und hatten ja gerade unsere aktuellen Great Place to Work Auswertungen, ja, der Mitarbeiterbefragung. Und wir haben da festgestellt, dass unabhängig vom Alter, ja, dass wenn Mitarbeiter länger im Unternehmen sind, ab dem dritten, vierten Jahr die Werte eine wesentlich größere Wertschätzung bekommen. Also, dass je länger Werte gelebt werden im Unternehmen und der Mitarbeiter auch länger da ist und das mitbekommt, ja, er diese Kultur auch immer mehr annimmt und immer mehr versteht. Ist das auch eine Brücke? Der Wein muss reifen, oder wie siehst du das?
Auch im Wachstum von Reben. Es fängt da schon für mich an. Es gibt Studien, die sagen, hey, egal auf welchem Boden der Wein wächst, also welche konkreten ja, Gesteine er als Untergrund hat, die Rebsorte wird immer gleich schmecken.
Aha, okay, auch interessant, ja.
Es gibt aber auch, sage ich mal, sehr starke Verfechter vom Terroir, die sagen, hey, je nach Stein werden sich doch andere Pflanzen, andere Tierchen dort wohlfühlen. Und indem sich andere, ganz doofes Beispiel, Kräuter, Blumen, selbst Unkraut hat ja manchmal auch schöne Düfte, wie aber der Wein, die Rebsorten sich mit ihrer Umwelt, ich sag mal, symbionisieren, also die gehen in eine Art Symbiose und dieser Wein, der drückt am Ende, weil er auch sehr oft, der nimmt oft auch gern Gerüche an von seiner Umwelt. Und wie dann diese Gerüche sich bis zum Weinglas, sag ich mal, stringent weiterziehen, das ist der Wahnsinn. Und je länger ein Biotop sich ausreifen konnte, sich zusammen auch, sag ich mal, zusammenraufen konnte, und dann ist auch viel die Frage vom Winzer, tötet er einfach alles drumherum ab? So nach dem Motto, Rebe, Wein, Traube, fertig. Oder sagt er, hey, da gehört doch eigentlich mehr dazu. Und dass er kontrolliert so eine Umgebung, die gesund ist für beide, leben lässt, die sich dann aber auch ganz oft sehr naturnah baut, auf die Bedürfnisse der Umwelt eingeht, auf die Bedürfnisse von Wein eingeht. Diese Weine sind automatisch besser und teurer. Das heißt, je länger Menschen und Unternehmen, denke ich, auch miteinander harmonisieren können, ist, denke ich, für beide ein wunderbarer Nährboden für Erfolg geschaffen. Nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für den Mitarbeiter.
Das ist sehr schön, ja. Wir sind gerade da in sehr viel Gedankenschwingung, ja. Das wäre wär genau die nächste Frage, die ich dir stellen würde. Was macht es denn aus? Ja, also auch da, ich leite es gerne noch mal so ein, also damit die Frage verstanden wird auch. Mein Vater war ein sehr bedachter Mensch, ja, und hat sehr genau abgewogen, für was er in seinem Leben Geld ausgibt, ja. Und ich hatte mit ihm viele Diskussionen darüber, dass er nie nachvollziehen konnte, warum ich für viel Geld Kleidung kaufe. Also, warum muss man teure Kleidung kaufen? Also, warum muss da irgendein Label drauf sein mit vier Buchstaben oder irgendwas, ja? Das kann man alles viel günstiger kaufen. Also, er hat sehr genau abgewogen, für was er Geld ausgibt, ja. Und er hat mit einer völligen Selbstverständlichkeit Wein gekauft, wo die Flasche 500 Euro gekostet hat, ja, und hat ihn auch noch getrunken. Also, ich hätte dann gesagt, wenn man so viel Geld für den Wein ausgibt, dann muss man den vielleicht lagern und sich drüber freuen, dass man so einen Wert im Schrank liegen hat. Dann hat ihn auch noch getrunken, ja. Und jetzt, Cookie, was macht das aus? Warum kostet eine Flasche Wein, die ja vermeintlich aus der gleichen Peripherie kommt, ja, 7,50 €, ja, und warum kostet eine Flasche Wein 500 €? Also, was macht diesen Unterschied aus? Und was heißt das auch für Werte in einem Unternehmen? Also, was macht den unterschiedlichen Wert in einem Unternehmen aus?
Gerade die Weinwelt ist ja dafür bekannt, dass es manchmal sehr utopische Preise gibt. Es gibt Weingüter, gerade im Französischen, ob wir jetzt an die Bordeaux gehen oder an die Rhone gehen, die haben schon vor Hunderten von Jahren für sich entdeckt, wenn sie sich nicht nur Hingabe und Leidenschaft, sondern die Hingabe und Leidenschaft stringent und konsequent beschreiten, dass dadurch automatisch bessere Weine entstehen. Ein naturnaher Anbau wurde schon vor hunderten Jahren betrieben, weil die selber festgestellt haben, der Wein wird dadurch besser. Eine extrem hohe qualitative Auslese der Trauben, die für den Wein in Anspruch genommen werden, bedeutet, ich schaue mir wirklich jede einzelne Traube an. Dadurch schaffen es diese Weine einen Qualitätswert zu leben, den andere Weingüter gesagt haben, hey, mir kommt es mehr auf die Masse an. Ich will einfach nur einen Durchschnittswein machen, Hauptsache so viel wie möglich. Aber die, sag ich mal, sich treu geblieben sind, gesagt haben, hey, das zeichnet mich aber aus, hat sehr, sehr lange, also dieser Erfolg, den sie sich damit erwirtschaften, der ist so, der überdauert wirklich Jahrhunderte. Und Geschichten von diesen Weingütern, das sind schon fast Mythen, wie ein Weingut es geschafft hat aus, stell dir mal vor, 1750. Wie die Menschen und wie die Wirtschaft und wie die Anbauweise gewesen sein muss, aber es ist klar belegbar. Schon damals haben sie gesagt, hey, ich will nicht Masse machen, ich will ein geiles, schönes, gutes Produkt machen. Dazu gehört es für mich, wirklich jede Traube mir anzuschauen, bereit zu sein, weniger Wein zu produzieren. Damals war das Getränk, das war Kipp. Wein, ne? Und dadurch haben wir immer noch von diesen Weingütern eine Vorstellung von Qualität im Kopf und dafür zahlen wir mittlerweile echt zigtausende von Euro. Und das ist einfach nur konsequent, sich ihren Werten zu bekennen, bedeutet aber auch, andere Menschen, Organisationen, die ähnliche Werte haben, anzuziehen und gemeinsam vielleicht auch ganze Branchen durcheinander zu wirbeln. Und am Ende ist es, sage ich mal, der Erfolg und die Preise, die man damit erzielt.
Ja, das ist ja dann, wenn man es aufs Unternehmen auch wieder überträgt, ja, haben erfolgreiche Unternehmen immer auch eine erfolgreiche Werteumsetzung? Also hast du, siehst du, ich meine, ich kann es von meinen Klienten natürlich bestätigen, aber also wenn ich jetzt sehe, die Unternehmen, mit denen wir auch seit vielen Jahren zusammenarbeiten, wie da Werte gelebt werden, wie klar Werte immer wieder auch kommuniziert werden, eingefordert werden, bei der Mitarbeiterrekrutierung darauf geachtet wird, ob die Mitarbeiter, die dazukommen, selbst schon die Azubis, ja, wie du sagst, da wird sich jede einzelne Traube angeguckt, ja, die dann ins Unternehmen reinkommt. Also ich habe so viele Bilder jetzt gerade im Kopf, ja, die mich da ansprechen, überragend, ja.
Ich gebe dir vollkommen recht, wüsste ich, dass Domaine Romanée-Conti ihren Werten irgendwann nur noch schluderhaft hinterhergeht, wäre der Preis, den die mittlerweile erreichen, nicht mehr gerechtfertigt. Also, wenn ich wüsste, dass sie sich regelmäßig verraten, dann ihren Werten nicht mehr treu bleiben, dann können sie diese Preise nicht halten und auch einfordern. Aber bevor ich, sag ich mal, sage, hey, ihr habt euch da nicht so viel Mühe gegeben, kann ich mir 110% sicher sein, dass das Weingut sich vorher schon jegliche Möglichkeit, ihren Wert nicht einzuhalten, schon längst eliminiert hat. Und dadurch weiß ich, dass jede einzelne Flasche, und das sei, wenn es, sag ich mal, ins Unternehmerische geht, jede Dienstleistung, jedes Produkt, jede Interaktion mit ihrem Kunden schon von vornherein komplett wertekonform strukturiert ist, ihr Unternehmen, ihren Wein, ihre Philosophie ganz konsequent zu leben und nicht zu seinen Werten zu stehen, heißt, sage ich mal, irgendwo auch Einbußen in Preisen aufnehmen zu müssen, zumindest in der Weinwirtschaft.
Ja, überragend. Cookie, einfach überragend, ja. Also ich hatte an den heutigen Podcast, das weißt du, hatte ich eine hohe Erwartung, ja. Und ich habe gedacht, da muss ich unbedingt mit dir mal sprechen über das Thema. Und die Erwartung ist mehr als übererfüllt, ja. Also ich bin echt, ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Und also von daher, ich würde jetzt gerne noch weitermachen, aber wir sprengen da den zeitlichen Rahmen und außerdem warten schon ein paar Leute auf uns, ja, wie ich gerade sehe. Und deswegen, ja, genau, das Feuerwerk im Hintergrund. Also ich würde jetzt an der Stelle wirklich mal empfehlen, sich den Vodcast anzuschauen, weil das Feuerwerk, was im Hintergrund gerade drauf geht, ist sehr schön. Cookie, da müssen wir weiter drüber sprechen. Also Punkt 1, ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass du, das hatten wir auch schon mal angedacht, ja, dass du für unsere Klienten dazu auf jeden Fall einen Abend machst, ja, mit Weinverköstigung. Das sei hiermit schon mal angekündigt. Dafür werden wir einen Termin ausschreiben, wo du genau zu diesem Thema redest.
Ich habe dazu auch schon mir ein Konzept überlegt und die Eingangsfrage ist, wenn Ihre Firma ein Wein wäre, wie würde dieser schmecken?
Ja, geil, überragend. Cookie ist gesetzt. Ja, das machen wir. Also die Einladung kommt demnächst, ja, an unsere Unternehmen. Es sind auch andere Unternehmen herzlich eingeladen, natürlich. Wir machen da eine offene Veranstaltung draus, glaube ich. Das ist auch mal ganz interessant. Also das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist noch in dem Thema ist eine Menge Potenzial. Also da machen wir weiter. Ich sage erstmal an dieser Stelle natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank, ja, an dich. Und natürlich, wie immer, hat unser Gast, in dem Falle bist du ja der Gast heute, ja, die Möglichkeit noch eines Schlusswortes. Also von daher, dir sei noch auf jeden Fall die Gelegenheit gegeben, dein Schlusswort, ja, zu sprechen für heute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich möchte mit einem kleinen Statement aufhören. Jeder Geschmack und auch von jedem Wein ist immer ein Ge Ergebnis von den gelebten Werten. Und ich glaube, dass auch Unternehmen sich aufmachen sollen, dürfen, sich zu hinterfragen, wie mein Unternehmen, meine Produkte, meine Mitarbeiter auf dem Markt ankommen sollen oder auch wirken sollen. Und einfach aus dieser Analogie heraus hoffe ich, dass das Thema Werte und Kultur vielleicht etwas mehr Stellenwert dann auch im Unternehmen findet.
Ja, vielen, vielen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Daher überragend. Und ich kann nur noch mal natürlich darauf verweisen, liebe ja Unternehmer, Führungskräfte, alle, die sich den Podcast ja, oder Podcast anschauen oder anhören, wer Guillaume Coquelin in seinem Unternehmen haben möchte, ja, zu einem Werte-Workshop, ja, für die Mitarbeiter oder auch für die Führungskräfte, der kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Und dann freue ich mich auf ganz viele gemeinsame, tolle, ja, Reflexionen und Entwicklungen von Werten und der Etablierung von Kultur. Ja, allen anderen wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Woche und eine gute Zeit. Und ich werde es heute ganz kurz machen zum Schluss, ja, und sage bis bald, ihr, euer Andreas Schmaler. In dem Sinne, bis bald. Ciao.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.